SWR 2 Tandem.
Eigentlich wollte unsere Autorin nie eine eigene Wohnung. Nur kleines Gepäck, um problemlos heute hier und morgen woanders sein zu können. Und dann passiert es doch. Der Widerstand bröckelt, das Schnäppchen kommt, sie kauft eine Wohnung. Hören Sie ihren Bericht von der ersten Zeit im ersten eigenen Heim. Deine vier Wände, die der Bank gehören, vom Glück oder Unglück mit dem Eigenheim, von Regina Rockel.
~1,64 Meter bin ich groß. Das ist eher klein. Die Balkontür meiner neuen Wohnung reicht mir stehend bis zu den untersten Rippen. Folglich ist der Balkon nur in geduckter Haltung zu betreten. Nie werde ich als strahlende Gastgeberin mit Aperitifs auf dem Tablett erhobenen Hauptes diese Tür durchschreiten. Das bedauere ich ein bisschen. Den Durchgang höher zu bauen war unmöglich, weil da schon die Dachschräge beginnt. Immer nun, wenn ich mich durch die Minitür zum Balkon hinauskrümme, werde ich an den Film Being John Malkovich denken, wo in einer seltsamen Büroetage von nur halber Raumhöhe seltsame Angestellte geduckt und gekrümmt Kopierer bedienen und aus Archivregistern Karteikarten ziehen. Ist aber nicht weiter schlimm. Auch nicht, wenn Gäste bei meinem Anblick an den Malkovich-Film denken. Die Balkontür ist nur ein saisonal zutage tretender baulicher Makel und ich werde mir keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn ich hin und wieder den Kopf einziehe. Zumal in meiner eigenen Wohnung. Das ist sie nämlich. Mein erstes Eigenheim. Unser, das meines Liebsten und mir. Im Erdgeschoss Eigenheim wohnen Karin und Frank mit ihrem dreijährigen Sohn Leon. Karin erzählte mir gleich beim Einzug, dass auch im Souterrain eine neue wohne, auch Eigentümerin. Von der höre man nicht das Geringste. Im Gegensatz zum Vorbewohner Mieter sei der nur gewesen und habe, das müsse ich mir mal vorstellen, immer dann Staub gesaugt, wenn sie, Karin, den kleinen Leon zum Mittagsschlaf ins Bett gepackt hatte. Wo doch jeder wisse, dass von 12 bis 3 Ruhezeit sei. Sie sah mich forschend an, ob auch ich das wohl wüsste, die ich jetzt neu über ihrem Kopf hause. Seit der Begegnung mit Karin im Windfang spüre ich oft ein brennendes Verlangen, punkt 12 Uhr mittags den Staubsauger anzuwerfen. Die erste Zeit nach dem Einzug verbrachte ich damit, mich zu ärgern. Über alles. Am meisten mich selbst. Ich hatte nie eine eigene Wohnung gewollt. Besitzen überhaupt nur kleines Gepäck, mit dem ich problemlos heute hier und morgen woanders sein kann. Wie hatte ich nur hierher geraten können? Ich fühlte mich beobachtet. Im Haus und aus den Nachbarhäusern heraus, den Fenstern im Erdgeschoss, den Vorgärten. 15 Autominuten vom Stadtzentrum. Schon ist es wie auf dem Land. Hier machen von 1 Uhr mittags bis 3 die Geschäfte zu. Es gibt kein Café, keine Szenekneipe, kein gar nichts. Die Läden heißen Blumenackermann und Fischfeinkost Dahl. Dabei wollte ich immer in New York leben. Was war nur aus mir geworden? Und in der Wohnung. Dauernd ging was kaputt. Sicherungen flogen raus, wenn man nur das Licht anmachte. Durch alle Ritzen zog der Wind. Aber die Wohnung ist günstig. Der Abtrag nicht höher als früher die Miete. Nun ja, das Haus ist alt. Und ein paar Dinge waren uns bei der Besichtigung verborgen geblieben, weil unser Augenmerk nicht auf die Fixpunkte beim Hauserwerb geeicht war. Markant ist er schon. Der Riss an der seitlichen Außenwand, der sich vom Dach bis zum Keller hinunterzieht. Aber die Wohnung an sich ist wirklich okay. In ihrem bescheidenen Maß ist sie großzügig, hat einen offenen Charakter. Und ich kann endlich selber entscheiden, wann ich im Herbst zu frieren aufhören will und eigenmächtig die Heizung aufdrehen. Wie hatten mich die Kollegen bekniet. Spar auf was Eigenes, Geldanlage und so. Und dann später denken, du kannst nicht ewig. Was? Konnte ich nicht? Nomadisieren, hatten sie gesagt, nur so dahingesagt. Aber es stimmte. Ich wäre gern weiter Nomadin gewesen, soweit das in Städten eben geht. Eigentum ist da nur ein Klotz am Bein. 10 Jahre noch lebte ich unbeschwert und vielfach ortswechselnd zur Miete. Ich verliebte mich in einen Mann, der über Wohn- und Eigentum ähnlich dachte wie ich. In unserer dritten gemeinsamen Mietwohnung wurden auch wir von Eigentumsvisionen heimgesucht. Wir sahen all unsere je gezahlten Mieten bar an den Zimmerwänden kleben. Wir fingen an, Sätze zu sagen wie, das Geld hätten wir in was Eigenes stecken sollen. 5 Jahre ging das so und ein Vermögen klebte schon an den Wänden. Die erste Nacht im eigenen Heim regnete es von der Dachschräge ins Bett. Danach ging's in der Küche los. Tropfen zerbarsten ironisch auf dem schönen neuen Holzfußboden. Wir hockten nebeneinander auf unseren Kaffeehausstühlen und starrten auf das Getropfe in Eimern und Kochtöpfen. 3 Uhr morgens und ein Bild des Jammers. Wir machten uns gegenseitig Mut. Es hatte uns eine Menge Anstrengung gekostet, zur Kaufunterschrift beim Notar am gewichtigen Eichentisch die Haltung 2 Erwachsener anzunehmen, die wissen, was sie tun. Am Anfang schleuderte ich wilde Flüche durch die Räume. Ich trat mehrmals gegen die Wand mit dem Riss, als mein Freund nicht da war. Mit beiden Füßen abwechselnd. Der verdammte Riss in der Wand hatte die zuvor durch das kaputte Dach ins Wanken gebrachte Finanzierung vollends gekippt. Das Dach, nebenbei bemerkt, musste komplett neu gedeckt werden. Hatten wir einfach nicht dran gedacht, da vorher mal nachzugucken, wie lang unser neues, altes Dach überm Kopf noch zusammenhält. Ich traf meine Freundin Vera in der Stadt, weinte mich bei ihr aus. Berechtigterweise fragte Vera, warum ich das mit der Wohnung überhaupt gemacht hätte. Mir fiel der Grund nicht sofort wieder ein, aber dann doch. Nicht ewig das ganze Geld irgendwelchen Vermietern in den Rachen zu werfen und ihnen ausgeliefert zu sein, die auf Eigenbedarf klagen und einen vor die Tür setzen konnten. Das war der Grund gewesen. Ich hatte vorgezogen, mich der Bank auszuliefern. Die würden mir auch nicht auflauern, um spitz zu kriegen, ob Leute, die mich besuchten, gelb, rot oder schwarz waren. Der Bank war es auch egal, ob ich nach Mitternacht duschte, laut Musik machte oder ein Pony in der Küche hielt. Die interessierte nur das Geld. Und das hatte ich völlig in Ordnung gefunden. »Wenn du's in einem Wort sagen müsstest«, sagte Vera. Sie meinte, warum ich die eigene Wohnung gewollt hatte. Ich sagte, na ja, Sicherheit. Sicherheit vor Übergriffen der Vermieter. Dann fand ich, dass noch was fehlte und schob Unabhängigkeit hinterher. Das ist es. Sicherheit und Unabhängigkeit. Das geht nicht zusammen, sagte Vera, lässig den Schaum von ihrem Cappuccino löffelnd. Deine eigenen Worte. Schon vergessen? Entweder du bist sicher, aber abhängig, oder du bist unabhängig und ohne Sicherheit. Leider war Vera zur Zeit meines Wohnungserwerbs auf Expedition im argentinischen Dschungel und als Ratgeberin unerreichbar gewesen. Wir sollten wieder mal Leute einladen, stellten mein Liebster und ich eines Sonntagmorgens beim Frühstück fest. Und blickten uns reflexartig im Raum um. Nur unsere Zielobjekte waren verschieden. Meine waren die schmuddeligen Fingerabdrücke an der Kühlschranktür und der Staub auf der Deckenlampe. Die Fußleisten fehlen noch immer. Mein Liebster zog die Stirn kraus. Morgen gehe ich zum Baumarkt. Ich ging mit, weil ich finde, dass Baumärkte so eine morbide Einsamkeit verströmen, wenn man da allein durch muss. Die Fußleisten, die wir anschleppten, passten nicht. Falsche Machart, falsche Farben, alles falsch irgendwie. Deshalb wandern sie heute noch gestapelt von einem Raum in den anderen, die Leisten. Deshalb luden wir auch vorerst keine Gäste ein. Und deshalb bekam ich meinen Rückfall in die Nomadinnenträume und die Eigenheimphobie. Ich sah als meinen, unseren, einzig künftigen Weg den zum Baumarkt und uns auf ewig nach Dingen suchen, die perfekt wären. So wie die Dinge im Eigentum nun mal perfekt zu sein hätten. Mittlerweile sind wir nicht mehr neu hier. Immer noch habe ich manchmal Angst, festzusitzen. Dann wieder bin ich aufrichtig glücklich, hier zu sein. Wenn morgens die Sonne in die Fenster scheint und die Wandfarben leuchten. Wenn auf das Dachfenster, unter dem ich im Arm meines Geliebten liege, der Schnee fällt, Regen oder wenn der Vollmond auf uns herunterguckt. Es gibt jetzt andere Ordnungen, Regeln. Es gibt Pflichten. Schicksalsergeben bin ich zur Versammlung der Eigentümer getapert. Allein sogar, als mein Liebster nicht abkömmlich war. Dort werden regelmäßig Instandhaltungsfragen beraten und verfügt und Verfügungen verschoben mangels Mitteln. Dort habe ich über Wandunterspritzungen diskutiert, als verstünde ich was davon. Schön, unser neues Badezimmer nicht? Frank hält mir die Tür auf, sein Gesicht strahlt vor Freude. Ich soll's mir angucken, das Bad. Hat er gut gemacht. Neu gekachelt und so sauber abgezirkelt die Fugen. Das könnte ich nie, sag ich. Ist nicht perfekt, wirft Karin ein. Da oben unter der Decke, siehst du? Da guckt doch keiner hin, sag ich. Da aber auch. Und sie zeigt auf die Kacheln über der Wannenarmatur. Das Muster hat er falsch rum reingesetzt, sagt sie. Und Frank blickt liebevoll lächelnd auf seine Karin, dann auf das abstrakte Kachelmuster über der Wanne. Was ist falsch daran? Frag ich. Und Karin sagt, was jetzt oben ist, gehört unten hin. Aha. Und? Frank will meine Meinung hören. Nichts, sag ich. Ich meine, niemand weiß, worum es gehört. Ist doch egal. Es sieht super gut aus, so wie es ist. Karin hebt schnippisch das Kinn und schweigt. Hätte ich mir denken können, dass sowas kommt, in der Art, wenn ich ihren Frank und sein Werk lobe. Vielleicht meint sie auch, ich will mich ranmachen an ihn. Oder sie, Karin, bloßstellen, was weiß ich. Ich geh dann mal. Macht's gut, ihr zwei. Zurück in meiner Wohnung gucke ich mir mein eigenes Bad an. Der Perfektion von Karin und Frank hinken wir bodenlos hinterher. Beim Einzug war eine Wand innen feucht. Wir hatten erst mal drüber geputzt und drüber gestrichen. Grün. Mischtechnik. Das sieht aus, als würden Palmwedel in der Wand schweben. Wir haben fröhliche Farben bei uns einziehen lassen. Erinnerungen an Reisen, an Süden, Straßen mit bunten Fassaden, von denen der Putz bröckelt. Sie hält noch, die Farbe. Und auch der Putz. Sie sah mit der Zeit immer hübscher aus, unsere Wohnung. Ich fing an, sie zu mögen. Gerade das an ihr zu mögen, was unfertig und improvisiert war. Es gefiel mir zunehmend gut, nicht perfekt wohnen zu wollen. Auf die Art wäre vielleicht Eigentum gar nicht so schlimm. Ein beruhigender Gedanke. Zumal ich befürchtet hatte, es könnte schleichend auf mich übergehen. Das Bedürfnis, wie Karin es hat, dass so ein Eigenheim nun auch richtig aufgebrezelt gehört. Stattdessen verpassten wir unserem improvisierten Wohnen einen hübschen Namen. Karibischer Stil. Der Name verleiht den makelhaften Eigenschaften unserer vier Wände etwas Gewolltes und nimmt Pedantin wie Karin selbstironisch den Wind aus den Segeln, bevor sie Luft holen können, um was zu sagen. Auf Reisen hatten wir oft darüber gesprochen, wie gut man leben kann, auch wenn nicht alles perfekt ist, und wie befreiend es wäre, nicht selber perfekt sein zu wollen. Sich das vorzustellen, war ein so wohltuendes, warmes Gefühl gewesen. Beruhigend. Zurück auf deutschem Boden, wo die Dinge geordnet sind, genormt und ihre unverrückbare Bestimmung haben, wich das wohltuend warme Gefühl gewohnter Kühle und dem Druck des So-Sein-Müssens. Wir sollten mal wieder jemand einladen. Allmonatlich sind wir aufs Neue derselben Meinung und unterliegen demselben Reflex. Wir schauen uns um, die Tür, wie die aussieht, wir müssen sie streichen und wie scheckig die Wand ist und der Fußboden fängt schon an, wieder stumpf zu werden. Wir rennen zum Baumarkt, kommen zurück, sind völlig geschafft und die Dinge, die wir besorgt haben, landen irgendwo in den Ecken, weil wir von unseren Jobs allein schon ausgebucht sind und keine Zeit und auch keine Lust haben zum Heimwerken. Es muss endlich aufhören, dachte ich. Ist doch albern, jedes Mal erst renovieren zu wollen, bevor Leute kommen. Mein Liebster sah gar nicht gut aus. Ist dir eigentlich klar, sagte er, dass wir keinen einzigen Stuhl haben, auf dem man normal sitzen kann? Guckte sich den Stuhl von unten an und wackelte an den Beinen. Er hatte natürlich recht. Und bei keinem unserer Freunde hatten wir je auf so wackeligen Stühlen gesessen. Er holte den Werkzeugkasten. Der erste Abendessenbesuch in unserer neuen Wohnung sollte Susi sein. Susanne. Wir räumten auf, machten sauber, was man so macht. Es gibt ein ästhetisches Mindestmaß, das man jedem Gast schuldig ist, finde ich. Diesmal machte ich aber zum ersten Mal eine Kleinigkeit anders. Ich wischte 5 Tage vor Susis Besuch im Bad den Staub vom Glasregal. 5 Tage reichen aus, damit sich eine neue, zarte Staubschicht bilden kann. Mir kommt das rückblickend wie eine frühpubertäre Provokationsübung vor. Aber so war es eben. Alles war mir recht. Alles nur kein fein gemachtes Nest. Ist mir viel lieber so. Alles andere ist auch zu anstrengend und außerdem unwahr. Susi saß gut auf unserem neu zusammengeschraubten Stuhl. Sie hielt es viele Stunden auf ihm aus. Der Abend mit ihr war schön. Wir hatten etwas Gutes gekocht und erzählt danach und Fotos angeschaut. Susi hatte welche von sich mitgebracht und wir zeigten die von uns, von früher. Schultütenbilder, Konfirmation, erste Wohngemeinschaft und so weiter. Und auch ein paar von unseren Reisen. Eines der Fotos zeigte ein Haus in einer Gasse auf Sansibar. Ich hatte dort mehrere Fotos von schmuckvollen Fassaden gemacht. Ein Mann war aus einem der Häuser herausgekommen, hatte uns wohl von drinnen beobachtet. Er sagte, kommen Sie, ich zeige Ihnen mein Haus. Als wäre es die normalste Sache der Welt, fremde Leute mit Fotoapparaten von der Straße aufzulesen. Wir stiegen hinter dem Mann die Holztreppe hinauf in die obere Etage. Das Haus war groß, die Ausstattung einfach. Räume, schattig und kühl, Türen standen offen. In einem der Räume saß eine Frau, die Ehefrau des Mannes vermutlich. Sie grüßte lächelnd, als sie uns vorübergehen sah, während wir weiter dem Mann über den Flur folgten. Er zeigte uns alle Räume. Er bot uns Tee an und Salzgebäck. »Ist gut bei der Hitze«, sagte er. Es war keine Angeberei von dem Mann. Es war ein Angebot an uns. Eines, das sagt, schaut her, so leben wir hier. Trinkt euren Tee und schaut euch eine Weile in unserem Leben um. Seid unsere Gäste. Natürlich wusste er, dass wer als Tourist um die Welt fliegt, selten zu Hause ein einfaches Leben führt, so einfach wie seines, und dass wir im Vergleich zu ihm reich waren. Ich glaube aber nicht, dass der Mann sich darum geschert hat, ob Stromkabel in seinem Haus sachgemäß verlegt oder Fußleisten passend waren. Wahrscheinlich gab es in seinem Haus gar keine Fußleisten. Ich habe nicht darauf geachtet. Keine Sekunde wäre mir eingefallen, darauf zu achten. Ich war einfach nur überwältigt von so viel Gastfreundschaft. Kaum, dass ich das Foto von der Gasse wieder in der Hand hatte, war auch das Gefühl wieder da. Von damals, in dem fremden Land, wie wir die Treppen hoch dem Mann in seine Wohnung folgen. So möchte ich auch sein. So selbstverständlich ich sein, egal wo ich lebe und wie. So unabhängig, großzügig, offen. Kommt rein, guckt euch an, wie ich lebe, und was ihr seht, das bin wirklich ich. Dass bei den Menschen, die ich einlade, allein oder doch wenigstens vor allem anderen, meine Gastfreundschaft in Erinnerung bleibt. Als ein wohltuendes Gefühl. In der Nacht, nachdem Susi gegangen war, lag ich eine Weile wach. Ich versuchte, mir die Wohnungen in Erinnerung zu rufen, in denen ich gelebt hatte. Aber ich sah sie nicht, sondern das, was sich in ihnen abgespielt hatte. Allein das. So war es schon früher in meinen Erinnerungen gewesen. Ich hatte es nur vergessen. Ich sehe Gesichter, Augen. Ich fühle Gefühle, sehe Hände, die mich berühren, die ich berühre. Ich sehe fremde Räume, an Orten, an denen ich unterwegs war. Ein Hotelzimmer in Paris, ein anderes in Amsterdam. Auch bewegliche Räume kommen vor in meinen Erinnerungen. Fahrende, ein Zug nach Wien, im Jeep durch Kanada, mein Freund neben mir, wie er CDs einlegt. Was nicht heißen soll, dass die Wohnungen, in denen ich lebe und ihre Beschaffenheit bedeutungslos sind. Das nicht. Aber sie sind nicht ausschlaggebend dafür, ob ich glücklich bin oder nicht. Ja, ich glaube, so ist es. Die Gefühle selbst bilden eine Art Raum in den Räumen, in denen ich lebe. Einen unsichtbaren Raum, wo sich die Sehnsucht nach Geborgenheit erfüllt, die auch Nomadinnen befällt. Schön. Meine neuen Erkenntnisse. Aber nicht ohne weiteres alltagstauglich. Und kaum versuche ich, den theoretischen Höhenflügen etwas Bodenhaftung im normalen Leben zu verleihen, hat der Alltag es darauf angelegt, mich in den Niederungen gemeinschaftlichen Wohnens und Häuslichkeit einzuwickeln. Du kannst dich auflehnen, so viel du willst. Es ist ein starker Gegner. Beispiel, heute Morgen. Mein Liebster geht als Erster aus dem Haus. Ich, noch mit Schlaf im Gesicht, begleite ihn nach unten zur Tür, um ihm was tragen zu helfen. Er geht, ich winke. Und wer steht im Windfang? Karin. Wollen wir einen gemeinsamen Altpapiereimer? Fragt sie. Ich merke, wie mir die Wut bis in die Haarwurzeln steigt, dass ich so etwas gefragt werde. Im Windfang, am frühen Morgen, eiskalt zieht auch noch die Luft hier rein. Schon tut sie mir leid, in ihrem neuen hellblauen Plüschmantel. Sie will gleich gehen. Ich lese in ihren Augen die Irritation über mich. Sie hat gemerkt, dass sie mich besser nicht hätte fragen sollen. Ich frag ja nur, stammelt sie, weil, und stutzt und fährt fort, damit ich weiß, welche Größe ich bestellen muss. Welche Größe von Eimer, meint sie. Wir haben doch schon so viele Eimer vorm Haus, sag ich. Ich weiß nicht, ich denk drüber nach. Wieder oben in der Wohnung schreibe ich auf ein großes Blatt mit böse geschwungenen Buchstaben die Frage, die die Welt bewegt. Wollen wir einen gemeinsamen Altpapiereimer? Nein, um Himmels Willen, ich will keinen Altpapiereimer. Ich werde es Karin morgen sagen. Und ich will auch zu keinem Eigentümer wir gehören. Das werde ich ihr nicht sagen, weil wir jetzt unter einem Dach wohnen und uns gut vertragen müssen. Trotzdem, ich muss wirklich sehr aufpassen, nicht vereinnahmt zu werden, und sei es noch so gut gemeint. Übrigens habe ich herausgefunden, was mich möglicherweise daran hindert, ein normales Häuslichkeitsverhalten an den Tag zu legen und ein perfektes Nest bauen zu wollen. Nach der Sache mit dem Altpapiereimer ist mir das eingefallen. Die Hütte aus Holz im Garten, als ich Kind war. Ich selbst hatte sie gebaut, ganz allein. Hatte einen richtigen Fußboden aus Zement gegossen. Ich konnte nicht fertig bauen, weil meine Eltern vorher umzogen und ich natürlich mit ihnen. Wir zogen in eine Wohnung im ersten Stock, ohne Garten. Und Wohnungen erlauben Töchtern meist nicht, in ihnen Holzverschläge zusammenzunageln und Zementböden zu gießen. Gut möglich, dass ich da heimlich beschloss, Nomadin zu werden, so gut das in Städten eben geht. Eine, die ihr Herz nicht an Behausungen hängt. Ein Teil von mir, wie es aussieht, momentan der überwiegende, möchte eine Weile bleiben, sonst wäre ich ja nicht hier. Also gut, von mir aus? Irgendeinen Grund wird es schon geben. Ich hoffe nur, ich erfahre nicht wieder als Letzte davon. Und wenn sich in Zukunft meine Geister streiten, ob Wohnen, Besitz oder leichtes Gepäck, dann sage ich mir, wozu sich aufregen? Die Wohnung gehört dir doch gar nicht. Sie wird immer der Bank gehören. Es sei denn, du hast vor, 90 Jahre alt zu werden. Dann wirst du sie abbezahlt haben. Alles in allem.
Nachtrag. Diese Geschichte von einem Wohnungskauf ist eine wahre Geschichte. 10 Jahre ist das nun her. Es mag in dieser Zeit durchaus Momente von Eigenheimglück gegeben haben. Aber ein Glück im Großen und Ganzen war dieses Eigenheim nicht, denn die Sache ging nicht gut aus. Die Instandhaltungskosten wuchsen dem Wohneigentümerpaar über den Kopf. Heute das Dach, morgen der Riss in der Wand, übermorgen die Fenster. Etwas war immer. Doch wovon das alles bezahlen ohne genügende Rücklagen, zusätzlich zum Monatsabtrag an die Bank? Das Paar versuchte, die Wohnung zu verkaufen, aber niemand wollte sie haben. Gute Lage, baufälliges Haus? Nein, danke. Es war nichts mehr zu machen. Die beiden gingen in Insolvenz. Für das Geld, was sie in das vermeintliche Eigenheim steckten und was nun verloren war, hätten sie 10 Jahre lang 1.000 Euro Monatsmiete zahlen können, aber ohne sich um Dach, Keller, Fenster oder sonst was am Haus sorgen zu müssen.
Deine 4 Wände, die der Bank gehören. Vom Glück oder Unglück mit dem Eigenheim von Regina Rockel.